Wir haben die Lieder nicht abgesprochen, aber es passt sehr gut zu dem, was ich jetzt dann so mit uns denken, sagen und reden will. Ich sehe so ein paar leere Stühle. Ich habe mir sagen lassen, die Konfirmationen sind schuld. Im Land sind hier und da die Konfirmationen. Deswegen fehlen bei uns jetzt hier einige Leute. Tabea hat es in der Moderation schon am Anfang gesagt, mein Thema heute, wo wohnt Gott? Ich lese aus der Bibel, der sehr gut zwischen diese Zeit von Ostern und demnächst 1,5 Wochen, glaube ich, ist der nächste Feiertag Himmelfahrt, wo das halt so zusammenpasst und wo ich die Brücke da zwischen diesen beiden Terminen bauen möchte aus Apostelgeschichte 1, für die das mit aufschlagen wollen und können. Ab Vers 3 lese ich diese Sequenz, wo es genau darum geht, zwischen der Auferstehung von Jesus Christus und dann seiner Unsichtbarkeit, die dem folgte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Damit sind zunächst mal die Jünger gemeint und natürlich eben Jesus Christus, der sich ihnen zeigte. Und er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters im Himmel, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das ist dann das Pfingstfest. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und dann hat Jesus so einen Kreise gezogen wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Zunächst mal der engste Kreis Jerusalem, dann in ganz Judäa, dann in Samarien und bis an die Enden der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke umhüllte ihn und er war vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weggenommen, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so auch wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Soweit mal mein Predigttext, vielleicht für viele schwere Kost, aber wir schneiden den jetzt mal in kleine Scheiben und dann kriegen wir das schon hin. Am Anfang eine jüdische Geschichte, ein Ereignis, ein Weisheitswort, das ich gefunden habe. Ein Kind kommt zu dem Rabbi, Rabbi sind die Gelehrten, sind die, bei denen man um Rat fragen konnte. Und der Junge, das Kind fragt, er will den Rabbi auch ein wenig hinters Licht führen und sagt, ich gebe dir 100 Schekel, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Der Rabbi schmunzelt etwas in sich hinein, überlegt und sagt zu dem Kind, und ich gebe dir 200 Schekel, wenn du mir sagst, wo Gott nicht wohnt. Lohnt sich vielleicht über beide Fragen nachzudenken. Einiges wollen wir davon auch heute miteinander bedenken. Wo wohnt Gott? Wo ist er? Wo ist Gott überhaupt? Darum soll es in dieser Predigt heute gehen. Im Himmel wäre natürlich die schnellste und einfachste Antwort. Wo ist Gott? Im Himmel. Ja, jetzt schließt sich dem natürlich dann schon wieder die nächste Frage an. Und wo ist der Himmel? Damit kann ja nun nicht das gemeint sein, was da so ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Meter über uns da ist. Blau scheint an diesem Tag, sonst auch manchmal Wolken verhangen, wo wir dann gar nicht mehr so viel sehen. Das kann es auch nicht sein. Die Engländer oder die Amerikaner tun sich da ja etwas leichter, denn sie benutzen ja zwei Worte, Sky und Heaven. Sky ist das da oben, was die Meteorologen dann gerne brauchen und für sich benutzen. Und Heaven ist das, was wir Gläubige eher für uns bedenken und was für uns wichtig ist, nämlich wo ist Gott und wo ist die Möglichkeit, dass Gott sein kann. Und diese Heaven oder diese Art, diese Dimension, das Wort werdet ihr heute von mir noch öfter hören, diese ist sogar mitten unter uns. Nicht irgendwo da oben. Das war früher durchaus so die Denkweise und in der Kunst ist das auch sehr oft genau so aufgegriffen worden. Da der Himmel, da die Erde und dann haben die auch noch im Mittelalter vor allem die Unterwelt immer gern noch mit dazu gemalt, meist mit ein bisschen Angstmachermethode, mit der Hölle so winken. Das haben wir heute nicht mehr im Programm. Das wollen wir erstmal anders darstellen, nämlich dass Gott erstmal unsere Erlösung, unsere Befreiung will. Gott will dich. Sicher, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, es gibt eine ewige Gottesnähe und es gibt eine ewige Gottesferne, aber das allererste Angebot Gottes ist, komm, ich möchte, dass du immer bei mir bist. So, wir haben dann sicher immer noch nicht ganz genau geklärt, wo ist denn der Himmel und wo wohnt Gott. Wir werden uns den nochmal mit einigen weiteren Schritten nähern. Es kann nämlich eben sogar so weit will in uns wohnen. Wo ist Gott? Unter dieser Überschrift einige Gedanken, die wir heute bedenken wollen. Und der erste lautet, Jesus lässt sich erstmal entdecken. Warum bin ich jetzt da? Ja, richtig, Jesus lässt sich entdecken. Und ich lese nochmal von dem schon vorhin gelesenen Text, Vers 3. Seinen Jüngern zeigte sich Jesus nach seinem Leiden, also die Kreuzigung und die Auferstehung, zeigte sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Jesus ließ sich sehen. Nachdem sich vorher bei der Kreuzigung alle davon überzeugt haben, dass er auch tatsächlich tot ist, die einen mit Kummer, die anderen mit Siegesgebrüll, Kummer, die Jünger und alle, die Jesus liebten, die wollten es auch wissen, ist er wirklich tot, kann das sein, es ist nicht wahrzunehmen, er ist wirklich tot. Die Römer als Besatzungsmacht und ausführendes Organ von Gerichtsurteilen, wie eben auch die Hinrichtung eines Menschen, da waren ja drei dann, die haben sich schon überzeugt davon, ob sie nun diejenigen da alle runterholen können von diesem Kreuz, übrigens ein grausamer Tod. Ja, die wollten es schon auch wissen, ist das jetzt alles erledigt? Klingt blöd, ne? Klingt sehr nüchtern. Aber da waren ja auch noch die anderen, die mit Jesus ein Riesenproblem hatten, so, zu seiner Zeit damals die Pharisäer und Schriftgelehrten, die er doch mit seinen Worten oft genug aufgemischt hat und immer wieder Probleme gemacht hat. Er muss weg, er muss weg. Und wenn man auch das mit falschen Verurteilungen und mit einem ganz miesen Gerichtsgeschehen erreicht, die Hauptsache ist, dieser Jesus ist weg. Und auch die wollten genau wissen, ob er wirklich tot ist. So, und jetzt heißt es hier, und Jesus ließ sich wieder sehen von seinen Jüngern zunächst, vor seinen Jüngern. Aber es gab noch ganz andere Wahrnehmungen und Zeugen. Und zum Beispiel Historiker arbeiten dann auch mit dem, was irgendwo geschrieben steht. Da gab es auch einen Stadtschreiber, Stephan, der hieß anders. Von Jerusalem gab es einen Stadtschreiber, der auch das Geschehen um Jesus mit aufgeschrieben hat. Mir fällt jetzt der Name nicht richtig ein. Könnte sein, ja? Flavius. Ein Professor der heutigen Zeit, Professor Dr. Edwin Selvin, hat einen ganz interessanten Vergleich aufgestellt. Ein Historiker, dieser Professor, und er sagte, die Tatsache, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er danach wieder gesehen wurde, ist besser zu belegen und zu beweisen als die Tatsache, dass Napoleon bei Waterloo die Schlacht verloren hat. Und das ist erstmal 200 Jahre, 250 Jahre zurück. Das finde ich doch mal bemerkenswert, dass wir da auch eine Gewissheit haben dürfen über das, was hier auch in diesem Text steht, nämlich Jesus zeigte sich seinen Jüngern als der Lebendige, aber sicher eben nicht mehr der Mensch schlechthin mit Leib, Seele, so wie wir das jetzt auch alle hier erleben, sondern da war auch schon wieder eine andere Dimension zu sehen. Ich fand zum Beispiel auch bemerkenswert diese Formulierung, er ließ sich sehen. Da bin ich gestern Nachmittag mehrmals drüber gestolpert, wo ich dachte, was steckt denn dahinter? Es steht in der Bibel nichts zufällig, das hat alles seinen Sinn. Er ließ sich sehen. Mit anderen Worten, wenn er gewollt hätte, dann hätten sie ihn auch nicht gesehen. Das ist nicht so, wie ich jetzt hier mit euch. Da wir nun eben alle in diesem Raum sind und meine Sehkraft noch gut ist, kann ich euch alle sehen. Und keiner von euch, und auch ich nicht, kann jetzt sagen, ich tue jetzt mal so und ihr seht mich nicht mehr. Das geht nicht. Das können kleine Kinder machen. Du siehst mich nicht mehr. Ne? Augen zu, und weil ich nichts mehr sehe, glauben so kleine Knöpfe dann, ich sehe halt auch nichts oder ihr seht mich auch nicht mehr. Ich verstecke mich jetzt. Das ist alles Quatsch, das geht nicht. Wir können das nicht machen. Aber Jesus, und ich denke, das steckt da dahinter, er hat eine Dimension angenommen aus seiner überirdischen Dimension, dass er uns nun tatsächlich scheinen konnte und den Menschen eben damals, und diese haben es bezeugt und nachher aufgeschrieben. Und dann heißt es da auch noch, es waren 40 Tage, eine Zahl, die in der Bibel immer wieder mit besonderen Abschnitten vorkommt. 40 war eine runde Sache, in der immer wieder auch Bewegendes und vieles geschehen ist. Und dann heißt es auch noch, durch viele Beweise zeigte er sich seinen Jüngern. Wir können jetzt nur interpretieren, bei den Jüngern war es vielleicht auch so, dass da mancher sich hier gekratzt hat und gesagt hat, ist er das wirklich? Sieht er dem nur ähnlich oder macht da einer einen Wahnsinnsscherz? Nein, er hat ihnen, wir wissen nicht wie, bewiesen, dass er es ist. Er hat sich als der Lebendige, als der mit Macht und als der, der am Kreuz gestorben ist, bewiesen. Ja, man hat seinen Leichnam da runtergeholt und alle wussten, Schluss ist. Das ist ja das, was uns heute auch immer beim Tod eines Menschen immer noch so schockt. Diese Endlichkeit, dieser wirkliche Endpunkt. Wo man sagt, da ist jetzt nichts mehr im Menschenmöglichen, in dem, was wir so vielleicht doch hier und da noch versuchen können. Auch bei kritischen Situationen darf man immer oft nochmal hoffen. Aber wenn man dann, wie ich ja beruflich auch oft, bei einem Toten ist und dann diese Menschen, diesen Leichnam dann so anschaut und denkt, das ist schon etwas ganz Eigenes, diese Atemlosigkeit, dieses Ausgehauchthaben, eine ganz andere Situation. Jesus lässt sich entdecken und rüttelt damit natürlich die Jünger auch wieder wach. Da ist ja was passiert dann, als sie verstanden haben, das ist ja wirklich Jesus. Ich denke, da ist erst mal ein Ruck durch die Reihen gegangen und alle haben mit ganz großen Augen und vielleicht auch mit ein wenig Verwunderung und Begeisterung sich gegenseitig das so zugesprochen, haben wir gesagt, hier, wach mal auf, zwick mich. Es ist so, er ist wirklich da, er ist unter uns. Diese Tage, die können wir so wahrscheinlich gar nicht emotional und auch pragmatisch nachvollziehen, die Jünger damals mit Jesus erlebt haben. Jesus scheint hier einen ganz seelsorgerlichen Umgang mit den Leuten gehabt zu haben. Eben so ein paar Stichworte eben, er zeigte sich ihnen, damit dieser Abschied und dieses Loslassen durch seine Kreuzigung nicht ganz so abrupt ist. Er zeigte sich ihnen, er gab ihnen viele Beweise. Und er blieb bei ihnen 40 Tage, damit da auch noch mal ein bisschen Zeit eben miteinander ist. Und in diesen Tagen hat er sie natürlich auch weitergeführt. Er hat sie weitergebracht. Unter anderem heißt es hier auch, er rede mit ihnen vom Reich Gottes. Was war damit gemeint? Nichts anderes als, ihr werdet irgendwann wieder so richtig in Aktion treten, so wie wir damals zusammen in Galiläa und überall unterwegs waren, so wie wir miteinander den Weg gegangen sind, so werdet ihr das tun. Allerdings ohne, dass er mich so richtig sieht, wie wir uns jetzt. Bin aber bei euch, das könnt ihr wissen. Hat er auch schon vorher ihnen zugesagt, in mehreren Stationen, Matthäus 28 lesen wir es auch. Ich bin immer bei euch, in einer Art und Weise, wie wir es heute gar nicht so beweisen und nachvollziehen können, aber er ist bei ihnen. Ein seelsorgerlicher Umgang mit diesen Jüngern, die danach ja auch noch ganz Großes bewirkt haben, denn das muss man sich ja mal vorstellen, dass gerade mal zwei Handvoll Leute damals so losgezogen sind und Jesus Christus einfach ernst genommen haben und das getan haben, was er gesagt hat. Und nicht einfach nur jetzt mal auf eigene Faust, sondern in dem, wie er es gesagt hat, sind sie losgezogen und daraus ist eine weltumspannende Kirche geworden. Weltumspannend. Man könnte allerdings auch etwas sagen, nämlich warum konnte das Ganze auch so werden? Von Gott her habe ich das beleuchtet jetzt gerade, aber auch auf der anderen Seite menschlich beleuchtet. Sie haben ihren Hintern hochgekriegt. Sie waren in Bewegung. Nebenbei bemerkt, jemand, der stillsteht, den kann Gott auch nur noch in den Kreis drehen. Den kann er nicht lenken und leiten. Wer in Bewegung ist, den kann er. Wie auch immer wir in Bewegung sind, Gott will uns führen, will uns lenken und leiten. Jesus ist mit seinen Leuten sehr sanft umgegangen und hat ihnen dann eben auch noch zugesagt, dass er immer bei ihnen sein wird und dass er ihnen auch noch einen sogenannten Tröster, hat Luther übersetzt, nämlich den Heiligen Geist schicken will, dazu gleich noch mehr. Wie immer das Ganze auch gewesen sein mag, die Jünger haben seine Gegenwart glaubhaft und spürbar erlebt. Und das ist für mich schon und erfahren, und das ist für mich mal so eine Zusammenfassung von diesem ersten Teil. Er hat mit ihnen geredet, er hat ihnen Mut gemacht, er hat sie getröstet und er hat sie beauftragt. Und diese Ermutigung war so durchschlagend, dass dieses kleine Häuflein von Menschen dann eine weltbewegende Fortsetzung schaffen konnte. Das ist für mich alles nicht selbstverständlich, weil andere haben das auch probiert. Es gab in dieser Weltgeschichte immer wieder auch mal Menschen, die meinten, sie könnten die Welt revolutionieren. Sie könnten Herrschaft aufbauen. Da gab es auch in unserem deutschen Geschichte mal einen, der meinte, er könnte fragen, was kommt nach dem Dritten Reich? Da durfte keiner antworten, das Vierte. Das war bei Toten verboten. Das gab es immer wieder und wie hat ein Philosoph auch mal gesagt, viele Herren kamen oder gingen, aber einer wird wiederkommen wie kein anderer, nämlich Jesus Christus. Ja, ich möchte weitermachen. Jesus lässt sich entdecken und das ist für mich auch eine Parallele für heute. Die Jünger haben nämlich nachher genau die gleiche Situation erlebt, wie wir eben heute auch. Als Jesus dann nicht mehr sichtbar unter ihnen war, mussten sie auch in diesem Vertrauen sich bewegen, in diesem Vertrauen leben, dass er dennoch sie sieht, dass er dennoch für sie da ist, dass er dennoch ihre Gebete hört, dass er dennoch weiß, was sie brauchen. Die Jünger haben dann nachher auch eine Situation erlebt, die mit unserer völlig gleich war. Und wie die dann losgezogen sind, wissend, dass man nicht auf sie wartet, dass man sie nicht überall begrüßen wird, dass man nicht überall jubeln wird, dass sie nun endlich da mal was ganz Neues bringen und ein Evangelium. Nein, ganz im Gegenteil, sie haben sogar Verfolgung erlebt, sie haben Widerstand erlebt, sie wurden fertig gemacht, man versuchte es zumindest. Denn sie haben dabei Gottes Führung erlebt, Gottes Schutz und Frieden in ihrem Herzen. Sie haben Mut erlebt, von dem wir nur sagen können, den hat nicht jeder so in sich. Das waren nicht alles tolle Hechte, die Jesus sich da ausgesucht haben. Da waren auch ganz schöne Feiglinge dabei. Und wir werfen keine Steine, weil wir nicht wissen, wie wir selber da reagieren würden in solchen Situationen. Aber Gott hat sich zu ihnen gestellt und hat sie bestätigt. Ja, man kann ihn erfahren, man kann sich auf ihn verlassen und man kann mit ihm leben, auch in dieser heutigen Zeit, und ihn erkennen. Und auch in solch einem Gottesdienst wie diesen kann man diesen lebendigen Gott erleben. Eben auch durch Gedanken, wo man sich sagt, die habe ich noch nie so gedacht. Verknüpfungen von Gedanken, wo man sich dann fragt, wo kommen die dann her? Du kannst die nicht sehen, aber dieser Text zeigt, Gott lässt sich manchmal auch sehen, eben auch in deinem Leben vielleicht auf ganz andere Art und Weise. Gerne würde ich da jetzt einen Tisch haben und würde ich gerne mal so Beweise hinlegen und sagen, daran können wir jetzt alle erkennen, dass es Gott gibt, ja, und dass er da ist. Man würde gern Gott so für sich verfügbar machen. Ich könnte euch dies und jenes zeigen, da habe ich einen Geldbeutel drin, kann ich zeigen, wie viel Geld ich habe oder wie wenig Geld ich habe. Man kann dies und jenes zeigen, aber das ist uns nicht gegeben. Gott hat sich das vorbehalten, sich selbst da zu zeigen oder eben erkennbar zu machen und manchmal auch in einer inneren Gewissheit, wo wir eins wissen, die ist höher als alle unsere Vernunft. Ich komme zum nächsten Gedanken. Der erste, Jesus lässt sich entdecken. Der zweite, Gott wohnt, wo einer Kraft bekommt. Mir ist jetzt diese Formulierung so wichtig geworden. Nochmal diesen Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Dann weiter mit Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Gott wohnt, wo einer Kraft bekommt. Zurück zu den Jüngern. Jesus zeigt sich, um sie vorzubereiten auf die Zeit ohne ihn. Er ermutigt und tröstet sie und zeigt ihnen, wie es nun weitergehen soll. Doch neben diesem inneren und geistlichen Aufbau brauchen sie auch eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Energie, um durchzuhalten und das zu schaffen, was sie dann als Aufgabe auch vor sich haben. Sie brauchen Kraft für diese neue Aufgabe, die sie nun erfüllen sollen. Andere Menschen zum Glauben an diesen Jesus Christus einladen, anderen weitersagen, dass der, den man nicht so beweisen kann wie die Blümchen hier, dass der dennoch da ist und dass der dennoch in unser Leben möchte und mit uns leben möchte. Ich habe nochmal so einen Merksatz geschrieben, wo der Heilige Geist ist, da ist Jesus, da ist Gott selber. Und der Heilige Geist ist nicht die greifbare, durchaus aber spürbare Kraft und Ermutigung Gottes, die wir heute auch erleben, wenn wir uns vor allem Gott öffnen. Wieder auf uns bezogen, die erste Andeutung war, Gott ist da, wo man sich auf ihn einlässt. In seinem Wort und Gottesdienst, zum Beispiel mit Wort meine ich die Bibel hier und auch in einem Gottesdienst wie diesen, da erleben wir das auch. Und doch gibt es immer wieder Menschen, denen allein das nicht genügt. Vielleicht gerade auch Menschen mit Problemen, Menschen mit Nöte, Menschen in Trauer, Menschen mit Zweifel, Menschen mit Krankheit, wo das Leben fast so atemlos wird, dass wir dann merken, dass alles, das prallt irgendwie an uns ab wie Wasser auf so einem guten Regenmantel. Wir brauchen diese spürbare Kraft. Menschen in verschiedensten Situationen brauchen diese Erfahrung, diese Ermutigung für die einzelnen Tage und die Zukunft. Und Gott sei Dank, Gott gibt es auch heute immer wieder, dass er uns diese Kraft zuspricht und durch seinen Heiligen Geist in uns wirklich sein muss. Über vieles wird auch im religiösen Witze gemacht und vor allem, wenn es auch um die Unsichtbarkeit Gottes geht. Aber jeder, der es schon mal erfahren hat und weiß, dass Gott da ist, ja, der kann dann über solche Winze höchstens noch schmunzeln und sagen, du hast noch manches nicht verstanden. Du hast es noch nicht erlebt. Gott ist da, wo einer unerwartet und überraschend Kraft bekommt für seine Herausforderungen. Gott ist bei dir. Der zweite Punkt, den habe ich kürzer gehalten, weil ich zu dem dritten gleich kommen möchte. Gott wohnt in einer anderen Dimension. Dazu nochmal die Verse. Lese ich Vers 19 und 11. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor seinen Augen und vor den Augen der Leute weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Damit war Jesus endgültig aus dieser sichtbaren Welt erstmal aus unseren paar Dimensionen verschwunden. Weil ich schon öfter von Dimensionen gesprochen habe, die Mathematiker und die Physiker sprechen von Länge, Breite, Höhe, Raum und Zeit. Nach meinen Fingern waren das jetzt 5, aber ich habe mir von einem Wissenschaftler sagen lassen, Raum und Zeit fasst man heute zusammen. Raum-Zeit-Dimension nennt sich das. Also wären es 4. Streiten wir nicht drüber, egal wie. Das sind unsere Begrenzungen. Darüber hinaus können wir nicht. Wir haben heute alle eins gemeinsam. Wir sind durch diese Tür gekommen oder die hintere, aber keiner konnte durch die Wände oder durch geschlossene Fenster. Wir sind gebunden an Raum und Zeit. Wir könnten jetzt alle an unseren Uhren rumdrehen. Sagen wir, schlagen jetzt diesem Sonntag mal ein Schnäppchen und drehen das Ganze um eine Stunde zurück und dann fangen wir nochmal an. Ja, oder wir drehen vor, kommt das Mittagessen schneller. Nix. Vor allem heute Abend wird die Sonne genau zu ihrer Zeit wieder untergehen. Wir können drehen und wenden, was wir wollen. Da ändern wir nichts dran. Da sind wir gebunden. Länge, Breite, Höhe, Raum und Zeit. Gott wohnt in ganz anderen Dimensionen. Gott kennt ganz andere Dimensionen. Ich werde euch nachher dazu auch nochmal etwas zeigen. Ja, für die Jünger damals war das aber natürlich schon erstmal auch ein Akt, den sie erstmal verkraften mussten, wo sie Jesus doch nochmal so richtig in den Arm nehmen konnten. Oder er sie, wo er ihnen nochmal so auf die Schulter klopfen konnte oder mal so richtig in den Arm genommen und sagt: Leute, ihr braucht keine Angst haben, ich bin immer bei euch. Schaut mir in die Augen, ihr dürft mir, ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Ja, und dann kommt auf einmal so eine blöde Wolke. Die Wolken waren in der Bibel nicht immer blöd. Da gab es auch wichtige Punkte, wie zum Beispiel das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Da war eine Wolkensäule, wo Gott auch gesagt hat, da werdet ihr meine Gegenwart dran entdecken und sehen. Und die zog immer vor ihnen her, damit sie wussten, wo sie langgehen mussten. Als dann Mose auf dem Berg Sinai war, da umhüllte ihn eine Wolke. Und Mose bezeugte nachher, Gott war ihm noch nie so nah wie da. Eine Wolke verhüllte die Stiftshütte, die man zum Teil auch das Allerheiligste mit sich gezogen hat, wo verschiedenste Bedeutungen mit verbunden sind. Und die Wolke ging dann also immer wieder auch, bei Jesus war es auch in seinen Lebzeiten nochmal, als er mit den 3 Jüngern auf dem Berg Tabor war, da umhüllte sie auch eine Wolke, aus der dann sogar Gott akustisch laut und deutlich gesprochen hat, so dass die Leute das nachher aufhören. Da hat jemand gesagt, und keiner von uns war es, das ist mein geliebter Sohn, an den sollt ihr glauben. Ja, die Wolke ist sozusagen ein Vehikel, das ist etwas Umhüllendes, etwas Einhüllendes. Aber das ist eigentlich auch nur so eine Krücke, so eine Brücke. Denn wenn das wirklich passiert wäre, was Gott durchaus kann, nämlich von einer Sekunde auf die andere, aus jeglicher Sichtbarkeit in die Unsichtbarkeit hineinzugehen, dann wäre das für die Jünger irgendwie vielleicht auch eher zu schockierend gewesen. Und Gott macht das hier auch nochmal ganz barmherzig mit dieser Wolke. Und die Leute haben damals dann für sich etwas anders das erklären können. Da war dann auf einmal eine Wolke. Ja. Und ich möchte uns jetzt nochmal am Schluss, ich komme dann schon so zum Ende, was zu den Dimensionen sagen. Das ist alles nicht von mir und ich habe auch länger gebraucht, um das zu verstehen und zu begreifen. Mathematiker sprechen, wie gesagt, von eigentlich auch mathematisch von 4 Dimensionen. Die nullte Dimension ist ein feststehender Punkt. Könnt ihr das sehen? Ja, da ist ein schwarzer Punkt. Kein Vorwärts, kein Rückwärts, kein Links, kein Rechts, kein Rauf und kein Runter. Können wir uns nicht vorstellen. Weil bei uns wird alles sofort in diese anderen drei Dimensionen reingepackt. Selbst ein Punkt würde dann irgendein zwanghafter Mensch sagen, der ist aber ein Hundertstel Millimeter hoch. Ja, und selbst wenn ich den nur mit dem Stift male, dann ist der ein Tausendstel Millimeter hoch. Wir denken sofort in diesen anderen Dimensionen. Aber lasst euch mal mit drauf ein. Nullte Dimension. Kein Vorwärts, kein Rückwärts, kein Links, kein Rechts, kein Drauf, kein Runter. Erste Dimension. Vorstellbar. Nur vor und zurück. Kein Links, kein Rechts, kein Drauf, kein Runter. Nur vor und zurück wäre die erste Dimension. Zweite Dimension. Es gibt ein Vorwärts, ein Rückwärts und ein Links und ein Rechts. Aber blendet bitte völlig aus. Es gibt kein Rauf und kein Runter, es gibt keine Höhe und keine Tiefe. Wäre die nächste Dimension. Und dann die letzte, in der wir eben leben. Ein Würfel hier unten, es gibt eben Vorwärts und Runter und man könnte da eben ein Volumen draus kreieren und gestalten. So, jetzt gehen Mathematiker schon seit über 25 und 30 Jahren her und sagen, da liegt eine gewisse Logik drin. Ein Würfel hat so und so viele Ecken, hat so und so viele Kanten, hat so und so viele Quadrate. Kann man das Ganze auch noch hochpotenzieren? Und dann haben die vor 25 Jahren schon Computer gefüttert, was die für ein Gebilde entwickeln würden, damit diese Logik fortgesetzt wird. Verstehe ich auch nicht alles ganz. Was dabei rauskam, war dieses, das soll ein Würfel sein, aber in der vierten Dimension. Da ist jetzt etwas dabei, was wir nicht mehr wahrnehmen können, was in unserer Wirklichkeit nicht mehr vorkommt, nicht mehr existiert. Ein Würfel, wir würden nämlich schon wieder gern hergehen und sagen, ich sehe da aber mehrere Würfel in dem Würfel. Es soll ein Würfel sein. Und damit ich euch noch ein bisschen mehr verwirre, die Mathematiker sind da noch viel weiter gegangen, haben den Computer wieder gefüttert, haben gesagt, zeichne uns etwas, was in dieser Logik weiter vorangeht. Die fünfte Dimension eines Würfels mit ganz anderen Dingen, die wir eben nicht kennen, die uns nicht gegeben sind, die nicht möglich sind, die ein Raumdenken voraussetzen, das wir nicht nachvollziehen können. Ich glaube, bei einer dieser Folien, die ich jetzt zeige, hat der Professor Dr. Werner Gittern damals gesagt, versuchen Sie es nicht zu begreifen, Sie werden dabei verrückt. Es geht nämlich nicht. Und damit dem Ganzen noch eins oben aufgesetzt wird, das ist die sechste Dimension von einem Würfel. Zum Anfang habt ihr noch den in Erinnerung, Länge, Breite, Höhe, Raum, so Länge, Breite, Tiefe. Und das ist jetzt ein Würfel in der sechsten Dimension. Das ist auch natürlich nur eine Krücke, was ich jetzt hier mache. Krücken sind so Gehhilfen, sind so Möglichkeiten, mit denen wir vielleicht etwas mehr greifbar machen. Was ich damit letztens sagen will, es gibt mehr, als wir wissen. Es gibt mehr, als wir sehen, hören, wahrnehmen und begreifen können. Die Bibel sagt ja zum Beispiel eben auch, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft, weil nach unserer Vernunft würden wir nie den Frieden Gottes anderen zugeben und schenken, den Gott uns wirklich schenkt und anbietet. Da komme ich zum Schluss. Der Text endet damit, dass eben es dann gesagt ist, so wie Jesus in diese anderen Dimensionen, die für uns unsichtbar sind, gegangen ist, so wird er auch wiederkommen. Und weil der Armin ja auch noch was zum Predigen braucht oder ihr nächste Woche mit dem EC-Gottesdienst und was weiß ich, was ihr alles aufgreift, mache ich hier jetzt mal Schluss und lade euch noch ein, auf einen Text zu hören, ein Lied, a cappella gesungen von drei sehr guten Sängerinnen. Mutter und zwei Töchter haben das aufgenommen und das Lied heißt Herr, wir glauben, dass du wiederkommst. Und dazu diese passende Text.
Herr, wir glauben, dass du wiederkommst, wie es uns dein Wort verspricht, dass du allem Leid ein Ende setzt, gibt uns Mut und Zuversicht. Herr, wir hoffen auf dich.